Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zuhause stiften. Heute sind wir zu Gast bei Monika Kapur im Münchner Stadtteil Obergiesing. 80 Jahre ist sie inzwischen und sie hat schon vieles erlebt und mit aufgebaut. Unter anderem ein Dorfprojekt in Indien und eine Schule im Himalaya, die bis heute Kindern Bildung und Zukunft schenkt. Vor kurzem hat sie ihre Eigentumswohnung an die gemeinnützige Stiftung Daheim im Viertel übertragen. Seitdem gehört die Wohnung zwar der Stiftung, doch Monika Kapur lebt weiterhin darin, mit uneingeschränktem und lebenslangem Wohn- und Nutzungsrecht. Im Fachjargon heißt das Übertragung zu Lebzeiten gegen Nießbrauch. Was das genau bedeutet, warum sie diesen Schritt gegangen ist und wieso es für sie die richtige Entscheidung war, darüber sprechen wir jetzt. Frau Kapur, hallo. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns.
Gerne, ja. Es freut mich auch, dass Sie mich gewählt haben.
Ich hatte ja in unserem Vorgespräch schon angekündigt, dass Sie sich zu Beginn der Episode am besten mal kurz vorstellen. Da sagten Sie damals schon, das wird aber gar nicht so einfach. Haben Sie sich ein paar Gedanken gemacht?
Ja, das hat mir schon Kopfzerbrechen gemacht, weil man hat ja so viel gelebt inzwischen. Aber ich habe immer eine soziale Einstellung gehabt. Ich habe sehr früh mit Kindern gearbeitet. Ich habe in sozialen Berufen gearbeitet und habe soziale Projekte in meinem Leben gemacht. Also ist dieser soziale Gedanke und der Gedanke, frei zu sein und Berufe zu wählen, die mich frei machen, war immer wichtig für mich.
Diese beiden Themen, diese Freiheitsliebe und auch diese soziale Einstellung, die kommen ja auch zum Tragen, wenn es um Ihre Wohnung hier in München geht. Und über die wollen wir ja auch sprechen.
Genau.
Wenn Sie diese Wohnung mal beschreiben würden, was bedeutet die Ihnen?
Also die Wohnung ist ungefähr 80 Quadratmeter und sie bedeutet mir insofern viel, weil ich sie selber mitgestaltet habe. Ich habe auch lange in der Inneneinrichtung gearbeitet. Also hier die Wände, eine tragende Wand rauszunehmen, um 30 Quadratmeter Wohnzimmer zu haben, und um tiefliegende Fenster, französische Fenster zu haben, um mehr Licht und mehr Großzügigkeit zu haben. Das und zwei Zimmer, falls ich mal auch nicht mehr so alles machen kann, in einem Zimmer vielleicht mal eine Pflegekraft mit hier integrieren kann.
Sie leben ja teils hier in dieser Wohnung und teils mit Ihrem Mann in Ebersberg. Wie läuft denn das Leben hier in der Wohnung ab?
Das läuft so ab, dass hier zwei Studenten mitwohnen. Und wenn wir von Ebersberg hier in München sind, dann haben wir hier im Wohnzimmer noch ein Bett. Und das beziehen wir dann. Und wenn wir nicht da sind, können die Studenten die ganze Wohnung für sich beanspruchen. Und ansonsten melde ich mich an, dass ich komme. Und es sind inzwischen auch schon Freundinnen bei mir, die außerhalb wohnen, die dann in München auch mal in meinem Wohnzimmer leben können. Und damit muss ich die Studenten vorbereiten, aber das läuft gut.
Es ist ja keine Wohngemeinschaft. Sie haben mir das auch im Vorgespräch nochmal ausdrücklich gesagt. Es ist keine WG, sondern es ist was anderes. Was ist es denn?
Es ist ein achtsames Miteinander, möchte ich sagen, und ein tolerantes Miteinander, weil die Studenten sind auch auf neuen Wegen sozusagen. Und ich habe das Glück, mit denen zu erleben, dass ich auch neue Wege erlebe, wie die so ticken. Ich habe keine Kinder. Auf die Art und Weise kann ich das miterleben. Und es läuft ganz harmonisch. Man muss halt gucken, dass man nicht nur für sich lebt, sondern dass man im gemeinschaftlichen Sinne miteinander lebt.
Viele ältere Menschen leben ja alleine und auch bewusst alleine. Warum wäre das nichts für Sie?
Weil ich keine Impulse von außen habe. Ich kann lesen, ich kann in Kinos gehen, aber diese Live-Impulse und diese Auseinandersetzung, die sehr viel hier an Küchentischen passiert, das gibt mir sehr viel, weil diese Denkweise von jungen Leuten, wo soll ich die sonst herkriegen?
Sie haben ja die Wohnung an die Stiftung Daheim im Viertel übertragen, und zwar nennt sich das Übertragung zu Lebzeiten gegen Nießbrauch. Solange Sie leben, haben Sie hier das volle Wohn- und Nutzungsrecht. Warum haben Sie das gerade so gemacht?
Ich habe das gemacht, weil ich sehr wenig Rente mal habe oder überhaupt habe. Und ich habe mich vorher immer mal erkundigt. Es gab zum Beispiel zwei Damen, die hätten das verwaltungsmäßig für mich übernommen. Es gibt Notare, die das übernehmen. Es gibt Haus und Grund, die mir zur Seite gestanden werden bei einer Vermietung. Das ist mir alles zu unklar gewesen und so nicht fundamentiert genug. Und deswegen habe ich was gesucht. Wer kann mir helfen, meine Wohnung für mich dann, wenn ich mal nicht mehr so funktioniere, vermiete und diese Miete für mich, für ein Altenheim oder wo immer ich gepflegt werde, kann ich dann haben. Wenn ich die Wohnung verkauft hätte, erstens mal hätte ich mich auseinandersetzen müssen mit so Immobilienhaien, was mir überhaupt nicht liegt. Und zweitens wäre dann das Geld auf der Bank, wenn ich dann nicht mehr richtig ticke, dann wer versorgt meine Bankgeschäfte? Wer macht das alles für mich? Ja? Und so ist es für mich sehr gut gelöst und ich bin völlig relaxed, dass jetzt die Stiftung daheim, wenn es für mich sein sollte, sie die Vermietung übernehmen, weil ihnen gehört das jetzt. Aber solange ich noch fähig bin mit allem, habe ich freie Hand und mache, was immer ich will. Nehme Miete ein, habe hier Studenten, wie immer ich das möchte.
Das heißt, Sie haben eigentlich auch eine große Flexibilität und gleichzeitig haben Sie aber auch eine Sicherheit.
Das war mir das Wichtigste. Ich habe so lange drüber nachgedacht, wie kriege ich Sicherheit her? Weil alle anderen Modelle, wie ich gerade gesagt habe, haben nicht diese Sicherheit für mich. Und daheim im Viertel, habe ich mich erkundigt, kann nicht pleite gehen. Und es ist auch ein schöner Gedanke, was abzugeben und im sozialen Sinne. Ich bin da total befreit und habe sowieso so meine Einstellung ist, alles hängt mit allem zusammen. Also war das nochmal für mich das ausschlaggebende Punkt, dass die auch andere Projekte machen, dass sie sich um anderes kümmern, dass sie sich sozial engagieren. Happy, völlig happy damit.
Was hat Ihnen denn im Kontakt mit der Stiftung Vertrauen gegeben?
Erstens mal muss ich wirklich sagen, das persönliche Gespräch mit dem Herrn Stupka. Der hat zugehört, der hat wirklich auch nachgefragt und der hat auch nochmal abgeklopft, so quasi, sind Sie sich sicher, dass Sie das wollen? Also nicht von vornherein gesagt, her damit, sondern nachgeforscht. Und dass diese Fragestellungen, wie er da auf mich reagiert hat, das hat mir sehr viel Vertrauen gegeben.
Das heißt, er hat Sie ernst genommen, einfach auch in Ihren Belangen und in den Fragen, die Sie hatten und hat Ihre Situation eigentlich erstmal mit Ihnen zusammen auch vernünftig analysiert.
Sehr gut analysiert und ich bin dabei auch, er hat mir auch Raum gegeben und hat mich auf neue Gedanken gebracht. Das heißt, ich habe dann selber darüber nachgedacht, was will ich alles in diesen Verträgen überhaupt haben.
Sie haben es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, wie diese Vereinbarung aussieht. Was war Ihnen dabei am wichtigsten?
Am wichtigsten war mir eigentlich, dass ich nachher versorgt bin mit eben den Mieteinnahmen, dass diese Sicherheit. Und wichtig war mir so auch dieser Gedanke, es ist in guten Händen. Ja? Also im Alter nachzuforschen. Ich habe keine Kinder, ich habe überlegt, ob ich eine Freundin adoptiere, die war zu alt, das geht gar nicht. Also was mache ich dann? Ja? Und das hat mir in der Art und Weise, wie ich mich über die Stiftung informiert habe, was die alles machen, sehr vertrauenswürdig erschienen.
Ich glaube, es gibt ja auch noch eine ganz spezielle Vereinbarung für den Fall, dass Sie, falls Sie später einmal zum Beispiel in ein Pflegeheim müssen, dass Sie eine bestimmte Zuwendung bekommen. Können Sie da noch mal was zu sagen, wie das aussieht?
Das war ebenfalls wirklich durch die Ruhe und durch die Besonnenheit von Herrn Stupka bin ich auf die Idee gekommen oder habe während dem Gespräch habe ich gespürt, ich will eigentlich irgendwas noch für die Wohnung und habe mich getraut, dieses Gefühl wirklich klar auszusprechen. Und er hat reagiert und hat gesagt, okay, was wollen Sie? Und dann haben wir eine Summe vereinbart, die ich aber heute überhaupt nicht brauche, sondern nur im Notfall. Und dann auch die Vereinbarung, okay, diese Summe können wir auf 4 Installments machen, wenn ich in ein Heim gehe, wenn es knapp wird und so weiter. Und darüber bin ich auch ganz dankbar.
War es denn eigentlich kompliziert? Wie sieht es denn vertraglich aus? Mussten Sie da sich sehr durchkämpfen? Ist das komplex?
Überhaupt nicht. Das war sehr nachvollziehbar. Ich habe einen Vorab Vertrag bekommen, den ich durchsehen konnte und den ich vor allen Dingen auch das ganze Stiftungswesen habe ich meiner Steuerberaterin gegeben und habe mal auch deren Antwort da wissen wollen. Und die kannte das nicht und war selber sehr begeistert von diesem Konzept und auch, dass man jetzt ich eine bestimmte Summe steuerfrei habe, die ich zwar so nicht brauche, aber das ist auch ein gutes Argument dazu.
Was würden Sie denn anderen Eigentümerinnen und Eigentümern sagen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie Sie und überlegen, was soll denn mal mit meiner Wohnung oder mit meinem Haus passieren?
Also als erstes würde ich mal sagen, man muss leider sich in dem Alter dann wirklich ernsthaft auseinandersetzen, wie schwer Dinge da auf einen lasten, wie schwer blockierend das fürs Leben ist, wenn man diese Dinge nicht geregelt hat. Und das Leben ist endlich. Und diese Auseinandersetzung, dieses Vorarbeiten, das finde ich schon mal sehr wichtig. Und als nächstes finde ich wichtig, dass man sich auch anderweitig informiert und nicht sagt, naja, das schauen wir dann mal. Diese Informationen klären umso mehr und man bekommt auch umso mehr eigene Fragen für sich, die dann geklärt werden können.
Was raten Sie denn konkret? Wie und wo fängt man denn an, wenn man sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen will?
Also ich glaube, man müsste erstmal auch gucken, wen hat man als Befreundeten oder Steuerberater oder jemand, mit dem man schon lange zusammenarbeitet, um das Thema mal zu diskutieren. Ist das was für dich oder ist das nichts für dich? Um da auch schon mal Lichtblick da rein zu bekommen, aha, ist vielleicht gar nicht so kompliziert, ist vielleicht gar nicht so schwierig. Nur in meinem Kopf ist das alles so schwierig.
Glauben Sie, Sie hätten diese Entscheidung anders getroffen, wenn Sie direkte Erben hätten, Kinder?
Das glaube ich nicht, weil ich so diesen Gedanken, so diesen Spirit, alles hängt mit allem zusammen. Außer meine Kinder wären wirklich arm und würden irgendwo in Afrika leben. Aber ansonsten, wenn genügend da ist zum normalen Leben, glaube ich, würde ich es trotzdem machen. Weil das ist oft auch ein Handicap, weil man der Familie verpflichtet ist oder dem Ehepartner oder wem auch immer verpflichtet ist. Aber diese Freiheit, ich will das anders, ich möchte sozial noch einen Beitrag leisten, ich will noch was hergeben, das hätte ich, glaube ich, trotzdem gemacht.
Diese Wohnung soll ja vermietet werden, wenn Sie zum Beispiel ins Pflegeheim kommen.
Genau.
Oder wenn Sie sterben. Gibt es denn eine Vereinbarung, die Sie dann mit der Stiftung getroffen haben, was in diesem Fall passiert mit der Wohnung?
Eigentlich nur zwei Wünsche, dass hier eine Hausmeisterin ist, die deren Tochter vielleicht gefragt wird, ob sie mieten möchte, oder meine gute alte Freundin. Die zwei Dinge. Aber ansonsten bin ich einverstanden, so von der Idee her, dass diese Stiftung hat einen wirklich inneren sozialen Kern. Und deswegen vertraue ich darauf, dass das schon auch in meinem Sinne dann passieren wird.
Das heißt, es gibt sowas wie ein Vormietrecht, das
ja,
Sie
ja
reingeschrieben haben ins Erbe?
Ja, genau. Das ist verankert in dem Vertrag.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass die Stiftung hier auch nicht die absoluten Höchstmieten verlangen würde für die Wohnung?
Genau, das sind 15 Euro pro Quadratmeter kalt.
Das ist auch festgeschrieben?
Das ist auch festgeschrieben, ja. Und
das war Ihnen offensichtlich wichtig.
Wissen Sie, wenn man sein ganzes Geld nur für die Miete hergibt, dann hat man auch nicht ein ruhiges Zuhause. Mir geht es darum, dass die Leute zu Hause sich entfalten können, kreativ sein können. Das kannst du, wenn du wenigstens ein Dach über Kopf hast, das dir nicht den letzten Pfennig aus der Tasche nimmt, ja. Sondern ein Heim zu haben, wo man in Zufriedenheit und in Kreativität leben kann.
Aber das ist ja dann auch etwas, was Sie eigentlich nur durch diese Regelung erzielen konnten, dass Ihnen jetzt klar ist und dass Sie auch die Sicherheit haben, diese Wohnung wird irgendwann zu einem vernünftigen Preis vermietet und nicht zu einem Wucherpreis.
Ja, das war auch ein wichtiger Punkt, dass das in meinem Sinne sozusagen auch wirtschaftlich so weitergeht, ja, dass die anderen auch etwas davon haben.
Wenn Sie jetzt nach dieser Entscheidung, die Wohnung der Stiftung zu vererben, in die Zukunft schauen, Was sehen Sie da?
Also da ist große Freude, weil ich sehe, es wird in meinem Sinne weitergeführt, was ich sonst woanders nicht so hätte. Und es ist so ein völlig zufriedenes Gefühl, wissen Sie, innerlich zufrieden sein. Und diese Zufriedenheit gibt mir ein neues Lebensgefühl.
Danke, Frau Kapur. Wie Monika Kapur haben sich inzwischen auch viele andere Eigentümerinnen und Eigentümer in und um München entschieden. Mehr als 20 Eigentumswohnungen, ein- oder Mehrfamilienhäuser wurden bereits an Daheim im Viertel übertragen oder testamentarisch vererbt. Alle Erträge der Stiftung kommen übrigens vollständig gemeinnützigen Zwecken zugute. Und im Frühjahr 2025 hat Daheim im Viertel zum zweiten Mal den Münchner Nachbarschaftspreis verliehen, unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Danke, dass Sie heute dabei waren. Und wenn Sie mögen, hören wir uns in der nächsten Folge von Zuhause stiften.